Herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe des Movie Mystery Podcast. Wir mussten vorher erst gucken, ob das wirklich so heißt. Es hätte auch Mystery Movie Podcast heißen können, aber es ist am Schluss egal. Ich begrüße jetzt jedenfalls erstmal Andreas und Lara.
Hallo.
Hallo.
Und wir wollen, wie bei den letzten Malen, eigentlich ja, drei Filme vorstellen. Jeder von uns hat einen parat. Und die anderen wissen noch nicht, was der jeweilige Vorsteller sich so rausgesucht hat, was er gesehen hat, was er präsentieren möchte. Und ich würde sagen, wir kommen gleich zur Sache, gar nicht weiter drumherum reden. Mache ich ja jetzt schon genug. Andreas, was hast du denn so für einen Film rausgesucht?
Ja, also ich hatte ja die letzten beiden Male so Road-Movies ausgesucht. Also das erste war ja These Final Hours, Ende der Welt, dann diesen Killer-Spree-Amoklauf, blubla. Und ich habe mir gedacht, ich mache jetzt diesmal was anderes und ich habe einen Road-Movie ausgesucht.
Oh.
Wobei die Betonung nicht das Genre ist, sondern eher ein Road-Movie, Betonung auf Straße. Und vielleicht klingelt es da schon.
Mad Max?
Ehrlich gesagt, knapp vorbei.
Oh, hat George Miller noch ein anderes Road-Movie
Nee,
gemacht?
nee, 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 nee. Also, das ist ein Film von 2014. Nee, 2013, der aus England, britischer Film, der den wunderbaren deutschen Titel trägt. No Turning Back.
Ah,
Also nicht zurück.
hervorragend.
Der Originaltitel ist Lock. Jetzt kann man erstmal drüber streiten, warum haben die einen englischen Titel in Deutschland einem englischen Film einen englischen Titel gegeben? No Turning Back. Also nicht
Ich
zurückkehren.
habe eine
Inhaltlich
Vermutung.
stimmt das, ja. Der Originaltitel muss man dazu sagen, Lock, oder also Lock nicht wie das Schloss, sondern Lock mit E hinten dran. Das ist der Name der Hauptfigur. Der ist jetzt auch nicht so prickelnd, ja, aber da hätte man vielleicht irgendwie kein Zurück oder sowas irgendwie, aber kein Verständnis. Jedenfalls ist ein Film mit Tom Hardy, den man aus Mad Max kennt. Und habt ihr den Film gesehen schon? Sagt das euch
Ja,
was?
ich habe ihn im Kino gesehen.
Okay, gut. Du warst das, ja. Der Film, ganz billig produziert, hat, glaube ich, nur 2 Millionen gekostet, hat aber irgendwie 5 Millionen, glaube ich, eingespielt. Lief aber, ich glaube, hier in Deutschland, also hier in Stuttgart, keine Ahnung, ob der überhaupt im Kino lief.
Ich habe nicht mal, ich habe gerade das Cover gegoogelt, also den Film gegoogelt, und
Ja.
ich habe noch nicht mal das Cover ist mir nicht mal ein Begriff. Also
Ja, siehst du,
und
da
ich
habt ihr
laufe
aber was
regelmäßig auch im
verpasst.
Kino. Ja,
Da habt ihr was
ja.
verpasst. Also, ganz kurz, der Plot. Es handelt von einem Bauleiter namens Ivan Locke, der kurz vor der größten Herausforderung seiner beruflichen Karriere steht. Und da erhält er, an dem Abend davor, erhält er einen Anruf, der sein Leben komplett verändert.
Oh Gott.
Ich will jetzt. Ich weiß ja nicht, Spoiler ist jetzt blöd, weil das ist kein Film, wo es um Spoiler oder sowas geht, ja. Jedenfalls, ich glaube, das kann man erzählen. Er hat eine Affäre gehabt und aus dieser Affäre entspringt jetzt ein Baby. Und das hat er an diesem Abend erfahren und er muss sich jetzt entscheiden, fährt er nach Hause zurück zu seiner Familie, Frau, 2 Kindern. Oder fährt er jetzt quasi zur Geburt 2 Stunden oder 3 Stunden über die Autobahn von, glaube ich, von Birmingham nach London, um bei der Geburt dabei zu sein? Mit allen Konsequenzen, die dabei sind, am nächsten Tag, er ist dafür zuständig, dass ein riesen Hochhaus gebaut wird und er muss da sein, weil der Beton angeliefert wird. Und das alles würde den Bach runtergehen, wenn er jetzt zu der Frau fährt, also zu der Geburt. Und er entschließt sich, dahin zu fahren. Und das ist der Film. Der Mann, beziehungsweise der ganze Film, spielt in seinem Auto, übrigens ein schöner BMW SUV. Begründung des Regisseurs war, weil sie damit viel Platz hatten wegen der Kamera. Aber der ganze Film spielt nur in diesem Auto. wie er am Telefon ist und mit den einzelnen Menschen telefoniert. Das heißt, mit seinem besten Kumpel, den er überredet, dass er jetzt den Job machen soll. Also wo er ihn quasi so per Handbuch durch die ganzen Schritte führt, mit seinem Chef, dem er erklären muss, ich bin am nächsten Tag nicht da, mach das selbst, mit seiner Frau, der langsam erklären muss, dass er eine Affäre hatte, und mit seiner, psychisch labilen Affäre, die im Krankenhaus ist und langsam durchdreht. Davon handelt der Film. Die telefonieren nur.
Ja, und das klingt erstmal total langweilig. Mhm.
Aber es ist mit Tom Hardy.
Es erinnert mich jetzt ein bisschen an wie heißt der Film? Buried?
Buried. Vergraben, ja. Begraben.
Ja, wo er im Prinzip wo die ganze Zeit an einem Ort ist und außen irgendwie telefoniert.
Es ist quasi die Arthouse-Variante von Buried. Ja,
also ich finde, man kann es überhaupt nicht vergleichen.
Nee, es ist Äpfel mit Birnen.
Das eine ist so eine Art Horror-Suspense-Thriller und das hier ist wirklich ein handfestes Drama. Ja. Und mal abgesehen, dass Ryan Reynolds ist ein Schauspieler, der meiner Meinung nach unterbewertet ist, aber er kommt an Tom Hardy auch meilenweit nicht ran. Und
vor allem, die Stimme von Tom Hardy, ich kann wirklich nur jedem empfehlen, der einen Film mit Tom Hardy sieht, den Film im Original anzusehen. Der Mann hat eine sehr markante, das kriegt man sogar bei Mad Max 4 mit, eine sehr markante, eigenwillige Stimme. Und das Ganze, sein Gesicht, das auch nicht irgendwie so den Standard-Schönheitsmaßstäben entspricht. Ja. Der bringt in dieser Rolle, er sitzt nur, er hat nur ganz, ganz reduziert. Manchmal ist sein Spiel, wie er sich lädt, wenn du merkst, er wird jetzt nervös oder wenn er anfängt, sich die Ärmel hochzukrempeln. Ja? Und das sind so ganz minimal, also das direkte Gegenteil von den ganzen amerikanischen Schauspielern. Das hat auch seinen Reiz, aber ich denke jetzt so an Al Pacino, der so ein Typ ist, der so, also immer rumzappelt, der immer, oder Sean Penn, die immer am Rande zum Overacting sind. Also die Das hat seinen Reiz, das gibt Filme und Rollen, wo das wunderbar passt, ja. Aber der jetzt wirklich ganz zurückgenommen, ganz subtil dieses Spiel oder diese Figur zum Leben erweckt und mit seinen ganzen Problemen, das ist super gemacht. Ich meine, es ist auch von der Regie her, also es klingt jetzt komisch, weil nur eine Person da drin ist und so weiter, aber die Kameraperspektiven, das ist clever gewählt. Die haben übrigens den ganzen Film mehr oder weniger in Echtzeit gedreht auf einem Truck. Also das Auto, das war auf einem Truck oder Anhänger. Ich habe mich zuerst gefragt, die können den noch nicht während der ganzen Fahrt gedreht haben. Ja? Mhm. Aber der war hinten auf dem Truck und dann haben die quasi nur Pausen gemacht, um
und der Verkehr und wird Rolle auch mitgefilmt.
Zu wechseln, ja.
Aber warum war der
natürlich
teuer?
Ja, und auch beim Film ist ja die Erzählzeit identisch. Also, und das ist bei Filmen ja eher selten.
Das ist jetzt nicht so teuer.
Aber ich frage mich jetzt.
Genau. Ach so, ja, natürlich, ja. Also ist logisch, es ist wirklich.
Ja, klar. Aber ich frage mich gerade, bei Amazon schaue ich mir auch gerade die Kritiken an. Übrigens ist der gratis, wenn man Prime Kunde ist, kann man sich den
oder wenn man in einer Bücherei deines Vertrauens den Film ausleiht, ja.
Weiter. Das geht durchaus auch, ja. Mhm. Jedenfalls überwiegen aktuell zumindest die negativen Stimmen.
Guck mal bei Rotten Tomatoes.
Nee, ja. Ich meine, ich frage jetzt, ich frage mich, deiner Meinung nach, kannst du das verstehen?
Ja, kann ich verstehen, weil ein Film, der No Turning Back heißt, auf mich gleich so wirkt, als kommt hier ein Thriller.
Oder weißt ein Actionfilm. Wie John Wick oder sowas.
Oder
so ein Rache-Thriller oder sowas.
Also was ich jetzt
vor allem mit Tom Hardy in der Hauptrolle, den viele nur durch seine Actionrollen vielleicht kennen und weniger durch seine ganzen Bronzen anderen Performances, so. die ja auch schon, also Tom Hardy ist ein so vielseitiger Schauspieler, er sucht momentan meiner Meinung nach in seiner Generation seinesgleichen, weil er nämlich sowohl sowas wie Bane und Mad Max und Bronson spielen kann, aber eben auch so kleine, feine Rollen wie bei Locked No Turning Back. Mhm. Und da zeigt sich nämlich, ob jemand Schauspieler kann, dass der alleine, ganz alleine, wirklich, also physisch alleine, er redet natürlich mit anderen, in den ganzen Film tragen kann, das ist eine Leistung. Und das ist meiner Meinung nach eine Meisterleistung. Und der hat es echt hingekriegt. Das war auch, kann dazu noch erzählen, ich war in dem Film und habe am nächsten Tag mit einer Arbeitskollegin gesprochen, die gefragt hat, hey, ich möchte mit meinem Freund gerne am Wochenende einen Film sehen, hast du nicht einen Filmtipp im Kino? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade diesen Log gesehen und habe denen auch erzählt und habe die gesagt, naja, also das klingt irgendwie langweilig. Und dann waren sie drin und am nächsten Tag hat sie mich ganz aufgeregt angerufen und hat gesagt, danke, dass du uns den Film erzählt hast, der war ja super und so. Also man sollte sich da nicht absprechen lassen, man darf aber halt auch nicht erwarten, dass es ein Actionfilm ist.
Ja.
Ist es
nämlich nicht. Ich glaube noch nicht mal, dass es so, dass die Leute so wirklich einen Actionfilm erwartet. Klar, Tom Hardy und so weiter. Aber ich glaube, die haben eher sowas erwartet wie Buried. Also wie ein Thriller. Mm. Ja? Die haben dann irgendwie erwartet, dass der da hinfährt und die Frau umbringt. Oder dass sich herausstellt, dass er irgendjemand umgebracht hat. Oder dass er
Explosion.
Ja, also, im Auto.
Ja, oder sowas.
Darf das wäre doch mal. Schneller als 30 fahren.
Ein Attentäter, der das ganze Zeit telefoniert, eine Bombe im Auto hat. Ich glaube, das haben viele erwartet. Und
ja, und auch das Thema Seitensprung, Schwangerschaft ist natürlich halt auch eins, was jetzt für viele, die sowas nicht unbedingt interessant finden, halt auch für den Film dann.
Ich glaube, das ist auch so ein. Es ist wahrscheinlich auch ein Problem, dass die Leute vielleicht jetzt was Actionreicheres erwartet haben und dann haben sie einen Film, der, ich sehe es gerade, 80 Minuten lang wird nur gesprochen und gefahren. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist der normale Zuschauer wahrscheinlich gar nicht mehr gewohnt, dass die Leute oder dass viel gesprochen und geredet wird und Dialoge geführt werden, ohne dass es irgendwie explodiert irgendwas oder dass vielleicht wirklich eine Bombe im Auto ist oder sowas. Mhm. Ja,
also man muss halt natürlich sagen, dass die Handlung an sich, ja, also um das, was es geht, es ist kein großer Film, der die großen Themen der Menschheit anpackt, ja, oder sowas. Ja. Also es geht schon um existenzielle Sachen, aber es ist eine sehr persönliche Geschichte, ne, sehr eine kleine. Da muss man auch das Interesse, wenn man schon das so liest und so, da muss man schon ein bisschen das Interesse dafür haben. Und wenn du jetzt sagst, die Kritiken bei Amazon, geh mal auf rottentomatoes.com. Ich glaube, da hat der 91% positive. Und RottenTomatoes.com, also wer das nicht kennt, das ist eine Webseite, die sammelt Kritiken und nicht jetzt die Amazon-Kritiken, sondern von Kritikern. Ist sicherlich so ein bisschen Hauch Metakritik dabei, weil wie wird das jetzt genau so gewertet oder so. Aber Rotten Tomatoes kann ich jedem empfehlen, der mal so einen groben Überblick haben will, wie ein Film bei der Kritik ankommt. So wirklich
das Problem ist. Bei durchweg. IMDb, nur ganz kurz, bei IMDb hat er 7,1 von 10. Das ist auch für IMDb ein gutes bis sehr gutes Ranking. Das haben auch nicht so viele. Aber mal davon abgesehen, dass ich von Amazon Bewertungen echt null halte.
Da kann das ist ja ein großer Unterschied. Also wenn ich mir Rotten Tomatoes oder die Movie Database anschaue, dann habe ich natürlich die Kritiker, ne?
Nö, bei IMDb kann jeder, wer sich angemeldet hat, das können ganz normale Menschen sich anmelden, einen Account anlegen und bewerten.
Ja gut, das sind ja unterschiedliche Arten der Kritik dort. Aber was ich eigentlich sagen wollte ist, du hast eben bei den Rezensionen auf zum Beispiel bei Amazon hast du ja Leute, die den Film im Kino gesehen haben oder die den Film sich ausgeliehen oder gekauft haben. Und das ist letztendlich das, was jetzt für den Verleih oder für den Produzenten oder wen auch immer, für den zählt das. Weil was bringt mir eine super Kritik? Und da gab es ja 3 Millionen Beispiele. Was bringt mir eine gute Kritik, wenn sich kein Mensch dafür interessiert? Und darum finde ich es immer spannend, wenn man eben sowas wie Rotten Tomatoes oder IMDb hat und gleichzeitig aber auch die Konsumentensicht. Ja, das ist, man sollte nicht das eine ausblenden und sagen, es zählt nur das, was der Kritiker sagt. Der Kritiker kann genauso gut irgendein Klugscheißer sein. Ne?
Ja, Moment, aber gerade bei RottenTomatoes.com, das sind halt nicht nur die ich sag jetzt einfach die Zeit, ja, sondern das ist auch, glaube ich, Ain't It Cool News oder sowas, ja. Also da ist eine sehr große Bandbreite da drin. Aber wie dem auch sei, also ich fand den Film super. Da muss man sich ein bisschen, 80 Minuten ist jetzt auch nicht so lang, aber man muss das Interesse da mitbringen, man muss sich reinbringen. Also ich
merke mir den jetzt vor. Also ich bin wirklich jetzt gespannt, wie das ausgeht.
Ja, aber was ich jetzt noch sagen will, war so hinten dran, weil wir haben jetzt gesagt, das ist nur Tom Hardy und so. Jein. Ja, also er redet ja mit ein paar Leuten. Und das ist ganz interessant, mit wem er da redet. Mhm. Ja, der redet nämlich, wenn man so will, der redet mit Moriarty, Alice Morgan und Spider-Man. Okay. Ja, also Moriarty, Andrew Scott, das ist sein Kumpel, den er da überredet. Das war der Moriarty in den Sherlock, in der Fernsehserie. Der war jetzt auch in Spectre, wie hieß der? Denby oder der Bösewicht da, der da versucht hat, mit Daten da alles umzukrempeln. Ja? Ruth Wilson spricht seine Frau, das ist Alice Morgan, die große, ich sag jetzt mal, um nicht zu viel zu verraten, die große Widersacherin von John Luther aus der Fernsehserie Luther mit Idris Elba und mit Tom Holland. Tom Holland spricht einer seiner Söhne und das ist der neue Spider-Man. Ja, das sind schon interessante Leute, die da mitgemacht haben und ich finde, das ergänzt das auch noch. Ja, also die machen schon, was sie können mit ihrer, da ist zum Beispiel auch eine ziemlich, also fand ich zum Beispiel, als sein Sohn das herausbekommt, ja, dass irgendwas mit den Eltern schief läuft und sie hatten sich eigentlich verabredet, um ein Spiel zu sehen, ja, das ist anscheinend so ein Ritual bei der Familie, sie gucken sich das Spiel an und dann ruft der Sohn an und du weißt sofort irgendwas, er weiß es, ja, aber er erzählt das Spiel, ja, wie das gelaufen ist, wie der einen ein Tor geschossen hat. Und Tom Hardy fängt an zu weinen. Beide wissen eigentlich, dass es eigentlich um was ganz anderes geht. Ja? Und das ist schon gut gelöst. Und als letztes noch, der Regisseur, Stephen Knight.
Wollte ich gerade noch sagen.
Hat,
ne?
Kaum was gedreht, aber das ist ein Drehbuchautor. Und der hat eine sehr, ich sag mal, bunte Mischung. Der hat unter anderem für Cronenberg Eastern Promises gedreht. Geht um Russenmafia in London.
Kennt man.
Mit Viggo Mortensen. Naja, ist jetzt auch nicht so der Riesenhit gewesen.
Aber die Filmleute kennen es schon.
Ja, da hat er Drehbuch geschrieben. Und dann hat er zu Seven Son das Drehbuch geschrieben. Dieser Fantasy-Flop aus dem letzten Jahr. Und er hat jetzt auch das Drehbuch geschrieben zu World War Z 2. Also auf Deutsch World War Z2 mit Brad Pitt. Ja.
Aber er hat eben auch bunt. 12 Folgen von Peaky Blinders, dieser Birmingham-Gang-Serie, geschrieben. Und die ist ja auch hervorragend.
Ja, also wie gesagt, das ist eine sehr bunte Mischung.
Ich glaube, die Sachen, die da eher gefloppt sind, lagen nicht am Drehbuch.
Aber auf jeden Fall, ich glaube, mit den Sachen wie Seven Son zum Beispiel, ich glaube, da hat er die anderen Sachen finanziert. Ja, also ich glaube, der dürfte einen Haufen Geld bekommen haben. Das war ja ein teurer Film, egal ob er jetzt gefloppt ist oder nicht. Der dürfte hohe sechsstellige Summe bekommen haben.
Aber also ich glaube, der ist nicht gefloppt, weil er das Drehbuch geschrieben hat.
Ich habe nicht gesehen. Ja, also das
auf jeden Fall absolut Empfehlung auch von meiner Seite.
Beziehungsweise No Turning Back. Ihr müsst leider unter dem Titel suchen und wenn es geht, schaut euch den im Original mit Untertitel an.
Ja, da habe ich auch noch eine kleine Ergänzung als Querschnitt zu einem anderen Film. Ich habe am Wochenende nämlich Legend geguckt.
Ah, okay. Auch und mit Tom Hardy
in der Doppelrolle. Mit Tom Hardy in der Doppelrolle, weil er die Zwillingsbrüder Ron und Reginald Cray spielt. Sind so Gangster aus den Sitzigern in London East End. Und dieser East End-Akzent, der ist kaum zu verstehen für Leute, die nicht dort aufgewachsen sind. Also in Locke kann man ihn deutlich besser verstehen.
Ja. Er spricht zwar auch dieses britische.
Aber es ist noch verständlich. Ja, aber also, klar, wer Untertitel dazuschalten will, hat sicher nichts verloren.
Genau. No Turning Back, Altersfreigabe, sehe ich gerade, FSK 0. Okay. Was auch immer ein Dreijähriger mit der Handlung anfangen will, kann das gern tun. Gibt schlimmere Filme, seine Filmkarriere zu starten. Nee, sehr empfehlenswerter Film.
Ihr und müsst es gibt ihn,
No Turning Back suchen.
Und es gibt ihn in den Bibliotheken, zumindest in den größeren Städten und bei Amazon Prime. aber weiter geht's. Lara, was hast du? Ich hörte, du hast auch was Dramatisches.
Ja, aber ganz anders. Also bei mir ist es dramatisch. Ja, erstens ist mein Film FSK 6.
Das ist ja ein Horrorschinken dann.
Ja, wahrscheinlich. Mein Film ist auch schon ein bisschen älter, der ist von 2009. Und ist auch ein Kammerspiel, aber aus zwei Personen. Mhm. Und heißt Nothing Personal.
Das sagt mir gar nichts. Ja,
ich kannte den vorher auch null. Ich habe den von meinem Bruder zu Weihnachten bekommen, zusammen mit zwei anderen Filmen, einem Hitchcock-Film und Sharknado 3. eine sehr bunte Mischung. Nothing Personal ist von einer Polin, Regie und Drehbuch. Die heißt, ich hoffe, ich spreche jetzt richtig aus, Ursula Antoniak. Ursula aber mit SZ, also wahrscheinlich Ursula Antoniak. Die hat auch sonst nur zwei andere Sachen gedreht, die man auch nicht wirklich kennt. In der Hauptrolle spielt eine junge niederländische Darstellerin namens Lotte Verbeek. Ich weiß nicht, ob man die kennt. Aber Stephen Rea kennt man, oder ja. Rea. Der ist ja ein bekannter britischer, irisch-britischer Schauspieler. Und es geht... Das Ganze spielt fast die ganze Zeit auf einer irischen Insel, nämlich Cormorra oder wie die heißt, in so einem kleinen Anwesen. Und es beginnt damit, dass die Frauenperson, die keinen wirklichen Namen hat, eben von zu Hause auszieht, alles verkauft, die Wohnung komplett leerräumt und dann einfach losgeht. Schnallt sich noch ihren Zelt um und eine Isomatte und so weiter und ohne Geld zu haben, zieht die einfach drauf los. Und anscheinend ist das aber nicht in den Niederlanden, beziehungsweise sie kommt aus den Niederlanden, auch in dem Film, aber schafft es irgendwie auf diese Insel rüber. Und dort stößt sie dann eben auf dieses Haus und auf den dort drin wohnenden Martin, der ein etwas älterer ist, also sie ist wahrscheinlich so um die 20 und er ist eher so um die 40, 50 rum und er bietet ihr halt an, ja, du kriegst was zu essen von mir, wenn du mir ein bisschen im Garten hilfst. Denn er lebt da anscheinend so sein Selbstversorgerleben auf dieser Insel, indem er Krabben fängt im Ozean und sich in seinem Garten Gemüse anbaut und so weiter. Und das ist halt sehr abgeschieden. Und die reden am Anfang auch gar nicht viel miteinander. Sie ist sowieso eher so auf Anti gebürstet und sagt...
ja, erzähl nicht den ganzen Film. Ja?
Das ist am Anfang noch alles.
Okay.
Und der Film dauert auch nur 85 Minuten und es wird wenig gesprochen und es ist... als dritter Hauptdarsteller könnte man sagen, die Natur, die irische Inselnatur, die hat seinen ganz eigenen Charakter. Und es ist ein bisschen melancholisch, das muss man schon sagen, weil man merkt bei beiden von Anfang an, irgendwas ist da in den Leben der beiden nicht so cool. Bist halt dann schon sehr, sehr drin in diese, es hat auch von der Musik und so weiter, es ist ein bisschen schwermütig, aber es ist, erzählt halt auch jetzt nicht direkt irgendwie einen Plot von A nach B mit irgendeiner Message, sondern es ist eher so eine Bestandsaufnahme, eine emotionale Bestandsaufnahme würde ich es nennen, aber ich fand es sehr, sehr schön. Man muss ein bisschen in der Stimmung sein, so wie wenn man vielleicht Melancholia guckt, da muss man auch in einer gewissen Stimmung sein. So ist der auch wenn er nicht ganz so depressiv ist, weil es auch nicht so ganz um Depression geht und das Ende der Welt oder so, aber es ist jetzt kein besonders happy Film. Aber es ist auf jeden Fall, wenn man mal was ganz anderes sehen will, vielleicht jetzt im Winter ist es vielleicht auch ganz passend, weil man selber so ein bisschen melancholisch drauf ist. Ich fand ihn, weil ich kannte ja nichts vorher, ich fand ihn schön.
Ja. Wie ist dein Bruder jetzt aufgekommen, dir diesen Film zu schenken?
Das muss ich ihn noch fragen.
Also, okay.
Das hatte ich noch nicht ich habe ihn vorgestern gesehen und ich habe seitdem noch nicht mit ihm sprechen können. Würde mich natürlich sehr interessieren.
Aber vielleicht fand er ihn auch einfach schön. Ne?
Das kann ich mir bei ihm durchaus vorstellen. Der ist nämlich so ein bisschen ein Gefühlsmensch. Auf der anderen Seite, vielleicht hat er auch einfach nur in die Krabbelkiste gegriffen und hat eben diese drei Filme rausgezogen. Ne? Bei der Mischung könnte das
es könnte durch sein. Ja.
Es sind auch alles DVDs und keine Blu-Rays, die kosten ja eh nur noch einen Euro. Aha. Ich will ihm es aber nicht unterstellen. Falls es so ist, hat er ja zumindest einen jetzt schon richtig gut. Der Hitchcock-Film, der wird mich bestimmt auch nicht enttäuschen.
Was ist das für einer?
Das weiß ich jetzt auswendig gar nicht. Da müsste ich mal ganz kurz nachgucken. Eine Sekunde.
Ja.
Aber wenn Laras Bruder... Ach, Lara, bist du noch da? Ja,
ja. Ja.
Okay.
Es ist also, der Geheimagent, Secret Agent,
mit Peter Lorre, Madeleine Carroll und John Gielgud.
Ja, ja, natürlich. Hitchcock ist natürlich alt.
Aber dann, das Secret Agent ist noch älter als er.
Selbst
ist noch
unter den Hitchcock-Filmen ein Alter.
Ja, das ist noch die englische Phase.
Aber ja, wenn dein Bruder jetzt nur das aus der Krabbelkiste rausgeholt hat, dann hat er sich ja dann schon, wenn ich mir das Cover so angucke, von Oberflächlichkeiten leiden lassen, oder?
Nur weil vielleicht...
Sieht ein bisschen morbid. Also ehrlich, also wenn das so anguckt, das ist jetzt überhaupt nicht ironisch oder so. Also das sieht schon sehr morbid aus. Also sieht so aus, als würde sie da mehr oder weniger einen Leichnam umarmen, oder?
Ich werde nichts verraten.
Ja, okay. ist der ein bisschen kinky, sag ich mal? Also,
Nein, überhaupt nicht. Kinky ist er gar nicht. Er ist wirklich einfach nur ein schöner, schwermütiger Film über zwei Menschen, die sich überhaupt nicht kennen und in einer Situation, in einer Phase ihres Lebens kennenlernen und dann eine Weile oder vielleicht auch länger, man weiß es nicht, ich möchte nichts verraten, diesen Weg zusammen gehen. Es ist halt ganz schön, weil die sind sich irgendwie ja doch sehr unterschiedlich, nicht nur altersmäßig, sondern er steht eher auf, ich sag mal, Southern Blues und sie steht total auf deutsche Oper.
Ach Gott, ja.
Also so. Und wie gesagt, sie ist so ein bisschen bockig auch manchmal und er ist eher so der ruhige, zynische Mensch. Aber es ist ein sehr schöner Film. Also es ist jetzt nicht so, dass man total depressiv wird, sondern er hat auch sehr viele schöne Momente.
Ich finde ja, dass der Hauptdarsteller Stephen Rea ja einer so der schon ziemlich unterschätzten.
Ja.
Der ist ja in den 80er Jahren durch, da darf man über den Film doch nichts erzählen, Crying Game und so weiter. Wer den noch nicht gesehen hat, da darf man nichts drüber erzählen. Der hat auch noch mit diesem Werwolf oder diesem
Pseudo.
Nee. Zeit der Wölfe. Nix diesen Underworld.
Der war gut.
Hat er auch mitgespielt.
Zeit der Wölfe, ohne Mist, das ist.
Der hat in Underworld auch mitgespielt.
Ach Gott.
Im zweiten oder im dritten.
Ja, wie gesagt, er hat dann.
Jetzt aber nicht für ihn unbedingt.
Irgendwann hat man so das Gefühl, als hätte er dann. Geld verdient, ja. Der hat ja, was er dann auch wieder hat, ja in Utopia in der Fernsehserie da mitgespielt.
Oder auch The Honorable Woman. Das ist so eine typische Karriere eines irisch-britischen Schauspielers, der in den Mitte der 40er geboren wurde. Es ist noch zu früh, damit dass es cool war, irisch zu sein für Hollywood. Und deswegen hat er den Sprung nicht so wirklich geschafft. Er hat ja auch eine kleine Rolle zum Beispiel in V for Vendetta gehabt. Da hat er auch den Cop gespielt. Er hat in The Shadow Line hat er mitgespielt. Eine der besten Miniserien, die ich je gesehen habe. Die, glaube ich, nur 6 Episoden lang ist. Kann ich auch an dieser Stelle nur echt empfehlen. Also, der hat viele coole Sachen gemacht, aber ist halt total unbekannt eigentlich.
Aber ich glaube, wenn man sein Gesicht sieht, erkennt man ihn.
Ja, man weiß, es ist so ein typischer Fall von, schon mal gesehen, keine Ahnung, wie er heißt.
Bei der Lotte Verbeek habe ich jetzt mal schnell nachgeguckt, die spielt momentan in Outlander.
Die ist das, genau.
Nee, nicht die Hauptrolle, aber sie spielt in der Verfilmung dieser, wie heißt die, Gabaldon? Diana Gabaldon, da wo eine aus unserer Zeit, eine Frau in die Highlands 1700 irgendwas kommt und sich da in so einen Highlander verliebt und so weiter. Da spielt die momentan mit, hat aber keine Hauptrolle.
Ja, sie spielt auch in Marvels Agent Carter mit. Auch da hat sie keine, aber da hat sie auch keine Hauptrolle, sondern ist eher so eine Nebenrolle. Sie hat auch in The Last Witch Hunter mitgespielt, dem, wie heißt er? Hier, Mr. X.
Vin Diesel.
Sie hat auch Der Schicksal, Das Schicksal ist ein mieser Verräter.
Auch ein super Titel, aber gut. Auch so ein, finde ich, auch so ein typisch deutschen Titel. Das Schicksal ist ein mieser Verräter. Ja, okay, vielleicht wird sie ja nochmal.
Ja, also sie scheint vielleicht so ein bisschen gerade am Kommen zu sein, aber auch da, eine europäische Schauspielerin, muss mal gucken, ob die schaffen es ja nicht immer. Aber genau, kann ich empfehlen, wenn ihr mal Bock drauf habt. Der hat auch einiges abgeräumt, ne? Von diesen ganzen Indie-Filmfestivals. Locarno, Utrecht, Sevilla, Berlinale 2010 war sie European Shooting Star Gewinnerin.
Okay. Und aber von der Regisseurin?
Die hat, glaube ich, nur zwei andere Sachen gemacht. Die ist sehr unbekannt und sehr. Die hat noch irgendwas Dark Blue oder so ähnlich heißt das.
Code Blue, sehe ich gerade. Code Blue.
Habe ich aber nicht gesehen. Aber die deutschen Kritiken sind auch sehr gut. Der Tagesspiegel hat hier zum Beispiel geschrieben: Dieser wunderschöne Film beglückt sein Publikum wie ein Geschenk. Vielleicht hat mein Bruder auch deswegen zugegriffen. Eine ungewöhnliche Hommage an die Menschlichkeit. Ein unkonventioneller, ein berührender Film, sagt ZDF Aspekte Online.
Ja, dann muss man gucken.
Unprätentiöses Arthouse-Kino, kurz, prägnant und gut, sagt der Kulturspiegel.
Okay.
Na, also wenn ihr jetzt nicht überzeugt seid.
Das muss es jetzt sein, ja. Okay.
Aber jetzt kommen wir noch zu was Leichterem, ne?
Genau. Irgendjemand muss ja mal was Leichtes.
Immer was Leichtes.
Popcorn-Kino von unserem Experten, der leichten Anti-Intellektuellen.
Dem größten Fan von Adam Sandler in Deutschland. Der deutsche Adam Sandler.
Genau. Du bist gar nicht so weit weg von.
Ich hab's doch gesagt. Nee, jetzt kommt Will Ferrell oder so.
Ja? Nee, Ben Stiller.
Ah, ja.
Aber nicht Walter Mitty.
Eine Ikone.
Genau. Es ist ein meisterhafter Schauspieler. Nee, Walter Mitty fand ich jetzt eher doof. Aber gut. Und zwar geht es um gefühlt Mitte 20. Ich fand ihn wirklich nett. Ich weiß jetzt nicht genau, warum ich ihn nett fand. Aber ich versuche es mal zu erklären. Also es geht im Prinzip um ein Ehepaar, das ist schon etwas älter, ist wohl so an die 40, ein bisschen älter vielleicht auch, Ben Stiller und Naomi Watts, und haben keine Kinder. An sich eigentlich führen sie ein gutes Leben. Ich fand es auch sehr gut, wie sie so dargestellt wurden. So der Mittelstand, mit dem sich aber auch der Europäer irgendwie identifizieren kann. Jedenfalls sie haben sich auch damit arrangiert, dass sie keine Kinder haben, und lernen allerdings dann ein junges Pärchen kennen. Das ist ein junger Nachwuchsregisseur und seine Freundin. Und in der Anfangszeit sind diese jungen Leute irgendwie so voller Energie, und das reißt auch die etwas Älteren mit, und am Anfang finden sie es ganz toll, bis sie eben so dahinter steigen, dass es ja doch nicht so alles das Wahre ist, das jung zu sein. Und was ich eigentlich gut fand, war irgendwie so die Darstellung der Generation. Also man hat einmal die Mitte-20-Jährigen und die ja, ich schätze mal so 20 Jahre älter sind, wie die miteinander so interagieren, wie sie aufeinander auch reagieren, wie die Alten versuchen, sich was von den Jungen zu nehmen. Und es ist vielleicht ein bisschen auch so die Anspielung auf Midlife-Crisis, sowohl beim Mann als auch bei der Frau. Und auf der Suche nach irgendwas im Leben. was ich sehr gut fand eigentlich war, das war, ist kein plumper Humor oder so. Es ist eben ein bisschen sentimental angehaucht, aber jetzt nicht so, dass man sagt, es ist schwermütig. Also ich glaube, da würde Ben Stiller auch irgendwie nicht so richtig reinpassen, obwohl ich finde, er war eigentlich wirklich okay. Also durchaus sympathisch und auch glaubwürdig in dieser Rolle, weil er wahrscheinlich eben auch nicht mehr 20 ist. Und gerade auch mit Naomi Watts hat eigentlich sehr gut harmoniert. Die beiden Jungen, also ich kann sie jetzt nicht, Moment, ich müsste nachschauen, wie sie
Ja, der
heißen.
eine spielt jetzt gerade in irgendeiner so ganz kleinen Science-Fiction-Sache mit. Ich glaube, die heißt irgendwie Star Wars
Ah,
oder so.
ja, irgendwie
Ja, Kylo
Kylo
Ren oder so.
oder Kylo Ben oder sowas.
Kylo
Ah.
Ben Kenobi.
Oh,
Kylo
stimmt.
Ben Kenobi.
Jetzt
Adam
kommt mir das
Driver ist
Gesicht.
es.
So, und
Ja.
dann auch in so einer komischen, ach, so einer komischen feministischen Scheißserie, Girls oder sowas,
Achso,
gell?
den kenne ich aber nicht. Aber ja gut,
Ja, das wundert
das.
mich natürlich wieder nicht, dass du die nicht kennst. Und
Aber.
Amanda Seyfried ist übrigens die andere, die
Ja,
man auch
genau. Aber
kennt.
also, stimmt, ja, jetzt wo er es sagt, kommt er mir auch bekannt vor.
Kommt
Aber
alles wieder, kommt alles wieder, ja.
ja, aber in der, also ich fand ihn sehr anstrengend. Allerdings muss ich auch sagen, ich fand ihn in Star Wars irgendwie auch anstrengend. Also,
Aber er hat eine gute Frisur gehabt.
ja, das, ja, im Großen und Ganzen. Unabhängig davon, ich fand an dem Film eben gut, dass das nicht so nicht versucht wurde, irgendwie irgendwas ins Lächerliche zu ziehen. Sicher, dass das Drehbuch hat jetzt ein paar Probleme und manche Gags funktionieren auch nicht so und ein bisschen kommt so auch die Story so zum Ende ein bisschen ins Staucheln und ich war da nicht so richtig zufrieden. Weil dann eben auch so die klare Message fehlt, wohin eigentlich die Reise gehen soll. Aber ich kann mir auch gut vorstellen, dass eben die schlechten Kritiken bei Amazon das erklären, weil die Leute eben auch irgendwas anderes
Aber
erwartet haben.
wieder Rotten Tomatoes, ich habe gerade nachgeguckt, hat
Ja, hat
83%,
genau auf der.
83 gute. Also der ist schon eigentlich, ich bin ja auch eher einer, klar, das Publikum schon interessant, was die so denken, ja. Aber die haben noch nie entschieden, ob es ein guter oder ein schlechter Film war. Also das ist halt,
Ich finde, ich hatte es vorhin schon gesagt, also ich finde, man sollte beide Seiten berücksichtigen, weil wenn ich nur den Kritikern glaube, dann würde ich mir wahrscheinlich nur irgendwelche schwermütigen Dramen angucken.
Das stimmt überhaupt
Ja,
nicht.
naja,
Nein,
aber
das
du
ist ein
weißt, was ich meine.
Das stimmt
Das ist aber
überhaupt
sehr
nicht.
viele
Es gibt,
Actionfilme
na,
rutschen ab in der Wertung im Laufe der Monate.
es gibt, also klar, wenn du vielleicht hier so in Deutschland auf dieses Elitäre, aber wenn gerade Amerika, wenn du so Leute anguckst wie damals Roger Ebert oder Pauline Kael, ja, die haben auch Unterhaltungsfilme positiv. Ich meine, da ist Stirb langsam ist abgefeiert worden oder so. Und also das kann man halt nicht immer sagen. Klar, da gibt es so ein paar, ich sag mal, was ein Perlentaucher, da gibt es so ein paar Spezies, da merkst du richtig, die geilen sich an ihrem eigenen Gelaber da auf, ja. Aber ich finde schon ein guter. Wie hat nämlich Georg Seeßlen, einer der bekanntesten deutschen Filmkritiker, mal geschrieben, ein Filmkritiker soll, also ich kann es jetzt nur noch so grob zitieren, der sollte ja eine Tür zu einem Film öffnen oder einen Weg bereiten, dass du diesen Film wahrnimmst, dass er dir Denkanstöße gibt, ja, dass du eine Kritik auch mit einer Kritik einen Film anders siehst, einen Film auch andere Aspekte siehst. Das muss ja gar kann ja ganz unabhängig davon sein, ob das eine Komödie ist. Ich sag mal wieder Ben Stiller, Something About Mary. Das wurde riesig gelobt und riesig von vielen verrissen. Ich kann mich noch erinnern, der katholische Filmdienst hat den Film total verrissen. Andere fanden den super und ich muss ganz ehrlich sagen, ich halte ihn für eine großartige Komödie.
Ja,
Ja.
auf jeden Fall.
Und der wurde aber auch von vielen Kritikern gelobt, weil die eingesehen haben, der war ja auch sowas wie ein Das ist jetzt hart zu sagen, so ein Wendepunkt, aber das war eine romantische Komödie, die auch mit Fäkalwitzen funktioniert hat oder sowas, ja.
Aber es hatte trotzdem noch ein gewisses Niveau,
ja? Wie gesagt, ich fand den durchweg gut, der war gut, auch so von Sieht, aber wie gesagt, also Kritiker loben nicht immer nur den schwermütigen Tarkowski-Scheiß. Ja?
Ich wollte es eigentlich, ich meinte es auch ein bisschen anders. Also ich mag es wirklich, wenn ich beide Seiten betrachten kann. Und ich finde es zum Beispiel durchaus spannend zu sehen, wenn Filme verrissen werden. Ja, das ist dann entweder wirklich richtiger Mist oder es ist eben ein Film, den die Leute nicht verstanden haben. Das ist dann die Leute, also wenn die Leute den Film nicht verstanden haben, dann hat er meistens auch gute Kritiken. Und so werde ich eben irgendwie auch auf Filme aufmerksam. Also ich sehe eine schlechte Kritik oder jetzt eine schlechte Amazon-Rezension, was wiederum eigentlich auch durchaus ein Gütesiegel sein kann. Das wollte ich damit sagen. Mhm. Und wenn man eben nur eine Seite betrachtet, dann habe ich entweder nur die Kritiker, die eine Seite betrachten, vielleicht auch mit ihrer Erfahrung und das berücksichtigen, ist natürlich sehr schön. Aber auf der anderen Seite finde ich es eben auch spannend zu sehen, wie der normale Mensch, der noch in die Videothek geht, sofern es noch welche gibt.
Das ist aber nicht mehr der normale Mensch.
Nee, das ist wahrscheinlich kein normaler Mensch mehr. Na, der Nostalgiker wäre das dann aber. Oder der sich eben irgendwo was ausleiht und vielleicht auch die Zeit aufbringt, da eine Rezension zu schreiben. Ich finde das eben interessant. Und wenn ich jetzt sage, ich richte mich nur nach den Rezensionen oder nur nach den Kritikern, wäre mir das persönlich zu einseitig. Und darum schaue ich eben auch und war dann ein bisschen verwundert bei gefühlt Mitte 20, warum der so schlecht wegkommt. Sind auch nur 17 Rezensionen bei Amazon. Aber auch da denke ich, die Leute haben wirklich mit Ben Stiller gleich irgendeine Komödie gesehen. Und es ist einfach keine Standardkomödie, wie man es vielleicht von Ben Stiller gewöhnt ist.
Genau,
es ist eher eine Dramedy, also Drama-Comedy, ne? Das gibt es ja auch häufig.
Ja, und das eben dann, glaube ich, auch den Leuten klar zu machen, ist schon extrem schwierig. Also ich gehe auch davon aus, also ich habe jetzt gar nicht bei IMDb geguckt, aber ich gehe davon aus, dass das Ding bestimmt an Kinokassen gefloppt ist. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt in Deutschland lief.
Ja, der lief.
Der lief, aber nicht besonders lang.
Ich meine, was ich jetzt, ich finde den Regisseur halt ganz interessant, ist halt so ein Wes Anderson Kumpel, ja, der hat halt die Tiefseetaucher, Mr. Fox und so geschrieben, aber auch anscheinend, ich sehe es jetzt, Madagaskar 3 und der ist halt bekannt geworden durch Francis H.
Das ist so ein, also ich fand den Tanzfilm. Film eigentlich echt ganz also. Okay. Also ich fand ihn jetzt nicht überragend, aber ich fand ihn gut.
Aber hast du ihn gesehen, ja?
Ja.
Ich habe ihn nicht gesehen.
Ja. Und ich muss sagen, mir gefällt Ben Stiller immer mehr in den nicht so ganz quatschigen Rollen.
Ja.
Auch wenn er in diesen Rollen nie wirklich grandios ist. Also auch Walter Mitty fand ich zum Beispiel einen schönen Film. Und das liegt auch daran, dass Ben Stiller diese Rolle gut gespielt hat in meinen Augen. Aber es reicht halt nicht dazu, dass er sagt, okay, der ist jetzt von der Comedy zum großen Drama geworden. Also zum Beispiel als Vergleich Jim Carrey hat ja einen ähnlichen Turn hingelegt, eine Zeit lang zumindest. Bevor er dann wieder in Dumm und Dümmer zurückgefallen ist. Warum auch
immer. Er hat Geld gebraucht.
Wahrscheinlich, ja. Aber Jim Carrey zum Beispiel, da war das noch viel stärker. Also der hat auch noch viel stärker gezeigt, dass er eben auch anderes kann. Der hat da mehr Talent, glaube ich, auch nicht alberne Quatschfilme zu drehen als Ben Stiller. Aber Ben Stiller nimmt man diese Rollen trotzdem immer ab. Das Problem ist wirklich, man muss das ablegen als Zuschauer. Dass man Ben Stiller sieht und sofort an diese Komödien denkt. Sonst funktioniert es vielleicht auch nicht, dass man ihm diese ein bisschen ernsthafteren zumindest, nicht total albernen Rollen
abnimmt. Ja, das ist zum Beispiel auch sehr schwierig, glaube ich, bei Adam Sandler. Zum Beispiel, wenn er jetzt eine etwas ernstere Rolle spielt, kann ich ihm das nicht abnehmen. Also das Einzige, wo ich ihn, ich glaube...
Ja, der hat aber auch jetzt noch nicht so die richtigen großen Versuche gestartet.
Ja.
Also das Einzige, der hat da mal so ein, zwei Mal hat er es probiert, aber.
Aber ich würde es ihm auch nicht abnehmen. Also so, ich glaube, ich habe so viele Filme von ihm gesehen, dass ich ihn. Also ich war überrascht, bei Cobbler war ich noch überrascht, weil das war eine durchaus ernstere Rolle, aber noch mit Humor-Elementen drin. Das funktioniert irgendwie noch. Also wenn er sich da langsam hinarbeitet, könnte er das was werden. Und eigentlich, wenn er seine Karriere nicht bald beenden will, muss es ja eigentlich auch werden. Ne? Also ich.
Sag mal so, der hat ja jetzt einen Riesenerfolg mit The Ridiculous Six, ja. Mhm. Ey, es ist offensichtlich der meistgesehene Film auf Netflix.
Ja, furchtbar.
Ich habe ihn nicht gesehen, da kannst du jetzt sagen, was du willst, aber.
Ich habe ihn nicht selber gucken wollen.
Er greift ja immer noch seine Fanbasis ab und so weiter.
Und deswegen wird er sich davon auch nicht. Der wird dann nahtlos in Grandpa-Humor reingehen.
Ja, beziehungsweise. Ja. Andererseits muss man natürlich sagen, er hat, glaube ich, inzwischen genug verdient.
Der wird dann Producer.
Der könnte aufhören, irgendwas zu machen und. Aber
ist ja auch okay, soll er machen, ne? Also jeder, wie er Bock drauf hat. Und solange es noch genügend Leute gibt, die das angucken, hat er ja.
Ich kann zwar nicht verstehen, wie man Fan von Adam Sandler sein kann und den abfeiern kann, aber ich finde ihn okay. Ne?
Der also, hat als, wenn er, der ist, ich sag mal total von Ben Stiller zu Adam Sandler, der hat vor kurzem kein Live-Auftritt, der war bei Letterman. Als Letterman aufgehört hat, hat er quasi so an der Gitarre einen Song live gesungen. Ja? Der kam ganz gut an, da ist er auch gelobt und der scheint auch seine Stärken so noch so in dieser, ich glaube, der scheint da noch ein bisschen was da zu sein von seinem Comedy. Der kam ja auch eher so, der muss ja immer bedenken, dieses, was man heute so als bei Adam Sandler so als flach Fäkalhumor und billig abtut, das kam ja daher, dass der irgendwann mal subversiv, kritisch, satirisch, so SNL, der kam ja von Saturday Night Live und das ist ja auch eher nicht nur reine Comedy, sondern das ist ja mehr Satire. Eine Satire-Sendung. Da kam der ja her von der ganzen Sache. Also, aber irgendwann ist man halt, glaube ich, auch wie bei Ben Stiller jetzt, irgendwann ist man halt in so einer bestimmten Rollenbild, in so einem bestimmten Rollenklischee drin. Damit kannst du Geld verdienen, damit kannst du reich werden. Aber irgendwann hat sich diese Masche, kommt die an einen Punkt, wo du dich ganz neu erfinden musst. Ja? Das hat ein Clint Eastwood geschafft, ja, zum Beispiel. Das hat zum Teil auch ein Sylvester Stallone jetzt so im hohen Alter auch geschafft. Ja? Aber das hat ein Bill Murray auch geschafft, wenn du dir so die letzten Filme von ihm anguckst, die sind ganz anders als das, was er vorher gemacht hat, ja. Also kein Caddyshack mehr, sondern eher Hyde Park on Hudson. Das finde ich so das krasseste Beispiel davon. Ja. Aber wenn du das nicht schaffst, dann bist du halt für immer in dieser Rolle drin. Ob du dann auch wirklich da raus willst, wenn du gut Kohle machst, ja. Ich meine, der hat ja auch noch mit Kindsköpfen hat Adam Sandler gut verdient. Ben Stiller dreht dann halt mal wieder ein Nachts im Museum.
Ja, wollte ich gerade sagen. Also und, so ganz durchziehen würde das nicht, aber es wäre Ben Stiller definitiv der richtige Weg, über diese Dramedy-Ecke zu kommen harten Bruch zu machen.
Ja,
ich glaube, das würde er nicht schaffen.
Der schlimmste Fall von diesen Komikern, die vollkommen den Bach runtergegangen sind, ist für mich immer noch Eddie Murphy.
Ja, auf jeden Fall.
Wenn du Eddie Murphy in den 80er Jahren da live, da gibt es ja Videos, ich weiß gar nicht, wie das eine heißt, ist ziemlich bekannt, den gesehen hast oder die frühen Eddie Murphy SNL-Sachen und den dann heute, selbst Beverly Hills Cop, ja, Beverly Hills Cop, die Glücksritter und sowas. Aber wenn du den heute siehst, da wird dir einfach nur, da bist du einfach nur traurig. Mir wird da nicht schlecht, ich bin da traurig. Nee,
aber ich glaube, ich könnte.
Aber jetzt sind wir weit abgekommen.
Nur ganz kurz dazu noch. Ich glaube aber auch, das war eine gewisse Zeit. Also Eddie Murphy hatte den Nerv der, ja, ich sag mal, 80er, 90er irgendwie getroffen. Und danach war er eben einfach out, weil er sich nicht entwickeln konnte. Also vielleicht hat er keine Rollen mehr gekriegt, weil die Filmstudios wollten sowas nicht mehr. Ne? Der Markt ändert sich ja. Und
Ja,
das
er
Problem
hat ja
ist.
versucht, in andere Genres einzubrechen mit Metro zum Beispiel. Oder hieß der Metro? Der hieß Metro.
Ja, Metro, dieser Actionfilm, ja.
Genau, und das hat halt
Ah,
überhaupt
ja.
nicht mehr funktioniert. Er ist halt kein Actionstar. Und dann hat er noch einmal so ein bisschen was halbwegs Gutes
Der
geliefert
war
mit
doch gar
dem
nicht so
Robert De
schlecht.
Niro Buddy-Dings da, Cop Buddy.
Ja, nee, er hat ja, glaube ich, eine Oscar-Nominierung sogar gehabt. In dieser, ich war das, diese Supremes-Verfilmung, ich weiß gar nicht, wo es dann um die 60er Jahre, er hat, glaube ich, James Brown oder so gespielt. Also, da ist schon noch was da, aber
Ich glaube
das
nicht.
ist, nee, also, weil ihr sagt, das auch jetzt noch mal, das war so eine Zeit, klar, ein Komiker, der lebt, der ist am besten, wenn er aktuelle Sachen nimmt und sie in sein Programm einbaut. Und da muss er halt immer auf der Höhe der Zeit sein. Bei Eddie Murphy war es halt auch so, und das kann man auch wahrscheinlich auch bei Adam Sandler und naja, Ben Stiller vielleicht auch noch, die sind halt extrem schnell, extrem groß geworden. Also wir haben das bei Adam Sandler hier in Deutschland gar nicht so mitbekommen, aber der hat ja schon mit so Happy Gilmore und so Sachen, da war der ja schon in Amerika schon eine große Nummer, bis er dann hier in Deutschland erst so mit Waterboy, glaube ich, war der erste große Hit
Ja,
von ihm.
Waterboy war
Ja,
der erste.
ich habe den damals gesehen, ich habe gesagt, diese Synchro, die kann doch nicht ernst gemeint sein.
Mit diesem
Ja,
Lispeln und so.
nee, das ist von diesem Typen, der, ach, wie heißt der, der jetzt auch immer Beckenbauer nachmacht und,
Ja,
naja,
ach Gott,
ja,
ja. Matze
naja,
Knob.
genau, ich meine, das war der gewesen, ja.
Könnte sein, weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Also es war, da ist der extrem schnell groß geworden, auch Eddie Murphy, der war ja, der hat 48 Stunden gedreht und die Glücksritter und ab Beverly Hills Cop haben die dem für jeden Mist Millionen in den Rachen geworfen. Ja,
Ja,
der hat.
aber der hatte schon auch einige Zeit, wo er was geliefert hat.
Ja,
Also,
die drei Filme, die ich gesagt habe.
ja, nee, er
Das
hat zum Beispiel
war.
auch die Suche nach dem goldenen Kind gemacht,
Ach,
was heutzutage
bitte, bitte,
großer Nostalgie.
bitte,
Ja, ich weiß,
bitte.
dass der schlecht
Da
ist,
sagt er selbst dazu.
aber
Er
der
selbst
ist in
sagt, er würde.
Fankreisen ist der beliebt wie nochmal was.
Ja, das sagt viel über die Fans aus. Nee,
Ja, aber meine
die
ich ja
werden
nur,
sich über
also.
Beverly Hills Cop 4 freuen, der ist schon angekündigt, wenn ich das jetzt
Ja,
richtig
aber da
sehe.
spielt er, glaube ich, gar nicht mehr so mit. Nee,
Und
Prinz
das
aus
war bei der
Zamunda
Prinz
fand
aus
ich.
Zamunda, der hat halt 80er, 90er, das war genau sein Ding. Und
Ja.
in dem Spektrum und in dem
Ja.
Zeitraum kamst du an ihm eigentlich nicht vorbei. Was so
Ja, da war er
diese
ganz, ganz groß und Adam Sandler und Ben Stiller, die haben sich halt die 90er, beziehungsweise Adam Sandler jetzt die Nullerjahre, da aufhört Ben Stiller, dem hätte ich es halt auch ein bisschen gegönnt, dass er so mehr so, wie gesagt, diese Sachen wie jetzt auch mit den Leuten, Noah Baumbach, ich finde dieser Humor von dieses auch so Richtung Wes Anderson, ich glaube, da
Naja,
könnte er ganz gut.
er hat ja Royal Tenenbaums, ne? Hat er ja mitgespielt.
Stimmt,
Also
ja.
er kann das ja
Ja, da
prinzipiell.
hätte er mehr drauf, aber er hat sich für Nachts im Museum entschieden.
Ja. Und da war ja zumindest der erste auch sehr erfolgreich.
Die waren alle erfolgreich.
Ich
Da
weiß nicht, dass
kannst
du,
du.
ich weiß ja nicht, ich habe nur den ersten gesehen und der war sehr
Du.
erfolgreich. Liegt aber meiner Meinung nach sehr stark an Robin Williams.
Ja, und dann wird der nächste halt nicht mehr so gut.
Was, das liegt,
Gut.
nö, also ich fand jetzt gar nicht, der hat ja jetzt nicht die super mega Hauptrolle gehabt.
Ja, aber der war schon das war der, der das Ganze geadelt hat.
Ja.
Ja, gut, ja, das stimmt schon.
Ja. Okay, Ben Stiller.
Ja, also,
Wäre
weiß ich
gern
nicht.
wieder 20.
Ja, aber wie gesagt, ich würd ihn trotzdem empfehlen. Also, wenn man jetzt nicht
Nee, also ich.
irgendeine simple Komödie erwartet, ist es wirklich nett.
Ja, nee, also das stimmt. Den Film habe ich Kinowerbung gesehen. Ich habe gesagt, ach ja, könnte man sich angucken, aber
Vielleicht jetzt mal
irgendwie
nachholen.
lief er nicht lang genug.
Ich glaube, gerade die Filme, die man eben nicht so kennt von Ben Stiller, sind wahrscheinlich die besseren.
Wahrscheinlich.
Das gilt wahrscheinlich für alle bekannten Schauspieler, oder?
Nein.
Nee,
Nicht?
nee, ich kann dir
Okay.
von Harvey Keitel, F.
Ja.
Mary Abraham und so kann ich dir Filme nennen, die
Ja.
willst du nicht kennen.
Okay.
Nee, nee.
Ja,
Gut, dann nicht.
es ist echt unterschiedlich von. Aber bei Ben Stiller, glaube ich, trifft es zu.
Gut, wir hatten jetzt drei Filme. Auf jeden Fall werde ich mir einen von euren Empfehlungen anschauen. Ich sage aber noch nicht welchen.
Ja, ich weiß schon, dass du wahrscheinlich guck dir ruhig Lock an. Der ist ja super.
Na, bei deiner Empfehlung.
Aber es ist ja kein Wettbewerb.
Hier. Nein, nein, nee. Ich wollte eigentlich euch gerade fragen, ob ihr jetzt, aber das ist eigentlich auch blöd, weil Lara, du kennst ja schon den einen. Und also du kennst sogar alle Filme schon, ne?
Ich kenne heute zufälligerweise alle Filme.
Das ist natürlich.
Ja, blöd. Aber diesen gefühlt Mitte 20, also ich bin ja auch noch gefühlt Mitte 20. Ja, ich spiele noch Rocket League, ja.
Oh, okay.
Deswegen,
da bin ich raus.
Da warst du noch nie drin.
Ach so, ja, das stimmt. Ich habe es nur mal kurz angeguckt.
Ja. Das ist das mit dem Ball.
Und den Autos.
Ja, das genau. Ist das, die fliegen können.
Das Männerspiel schlechthin. Autos und Fußball in einem Spiel.
Stimmt, das ist schon sehr klischee.
Ich glaube, ich habe schon mal gegen eine Frau aber auch gespielt.
Ja, natürlich, das spielen auch ganz viele Frauen. Das war jetzt natürlich ein Scherz. Aber wenn man sich das einfach nur so als Beschreibung durchliest, Fußball mit Autos. Also,
ja, könnte, also als Game-Pitch. Aber die kannst du rosa anmalen, die Autos.
Ja, ja, wow. Und das ist natürlich dann total weiblich, oder was?
Ja, das ist total weiblich. Also rosa ist weiblich.
Das ist, ja.
Na gut, das ist ein anderes Thema, würde ich meinen.
Nee, aber wir haben heute wohl irgendwie unterbewusst das Thema Drama gehabt in den unterschiedlichen Ausprägungen.
Ja, es ging immer um existenzielle Krisen.
Beim Menschen. Im Kleinen.
Ja.
Ja, aber das gehört ja auch dazu.
Ja, ja. Und je nachdem, wie unsere Zuhörerschaft mit diesem Thema umgehen will, eher melancholisch, eher spannend.
Es war überhaupt kein Horror, Thriller, Fantasy, irgendwas dabei.
Das sollten wir fürs nächste Mal ändern.
Ja, genau.
Da gibt's dann nur wir, beim nächsten Mal werden wir alle drei wahrscheinlich nur Action, Horror.
Was mit Haien und Zombies?
Ja. Ich schaue mir den Sharknado nicht an von meinem Bruder, den werde ich nie angucken.
Ja, weil du die ersten beiden Teile nicht kennst, würde ich mal sagen.
Ja, da fehlt einem der Zusammenhang.
Ich kenne den ersten und deswegen weiß ich, dass ich den dritten nicht sehen muss.
Ja, das ist bestimmt eine Trilogie.
Ja, nee, da kommt der massive Superturn am Ende des dritten Teils.
Ja, was verweist dann auf den ersten, auf die dritte Minute des ersten Films?
Ja.
Und so.
Tja, und dann?
Naja, ja, dann bist du aufgeschmissen. Gut. Genau.
Dann bedanke ich mich und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Auf Wiedersehen. Tschüss.